Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wir haben einige Hörermails erhalten und wir werden kritisiert. Wir werden nämlich insofern kritisiert, als dass wir uns zu sehr auf die Täter kaprizieren würden, wenn wir über Halle und die Geschehnisse dort berichten und zu wenig über die Opfer sprechen. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, und Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, jetzt in Berlin, und die Hörer von Deutschlandfunk Kultur, die hier zum offenen Studio heute zu Gast sind. Herr Blome, da stellt sich natürlich gleich auch die Frage an Sie. Wenn ich hier die Bild-Zeitung aufschlage, habe ich hier auf Seite 2 ein Bild des Täters. Ich habe das Protokoll des Tages der Schande, wie hier getitelt wird. Diese Frage ist natürlich berechtigt. Müssen wir so viel über den Täter unterhalten oder sollten wir nicht die Opfer in den Fokus rücken?
Sie müssen in Wahrheit natürlich beides tun. Das ist uns, glaube ich, in der heutigen Ausgabe auch durchaus geglückt, denn wenn Sie die nächsten beiden Seiten weiterblättern, kommen die Opfer.
Gut, aber es ist nicht so prominent, muss man sagen.
Wir haben uns entschieden, die zweite Seite, also wenn man so will, die prominenteste Seite in dieser Strecke neben der Schlagzeile natürlich dem Täter zu widmen. Ich glaube, das ist das letztlich Weiterführende, denn es führt uns über diese Person in die ganzen Fragen, die sich jetzt stellen, angefangen bei der kleinen Frage, nein, nicht klein, aber bei der, wie soll man sagen, Detailfrage, warum kam die Polizei so spät an diesem speziellen Tag, an diesem speziellen Ort, bis hin in die ganz große Frage, ist das ein weltweites Netzwerk inzwischen von diesen irren Neonazis, Identitären, White Supremacy Ideologen.
Aber man muss ja trotzdem mal festhalten.
Wie hat der Mann getickt? Und
ja, gut, aber warum zeigen Sie das ganze Bild? Also das ganze Bild im Sinne von sein Gesicht. Sie nennen auch seinen ganzen Namen, seinen vollen Namen. In anderen Medien ist das Gesicht ja nicht gezeigt worden. Der Name ist nicht in voller Länge genannt worden. Reicht das nicht? Ich meine, warum muss man die Identität hier so in den Fokus stellen? Dieses Mannes.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Identität dieses Mannes schützen müssen, so wie man das bei einem Angeklagten oder Verdächtigen in einem x-beliebigen Prozess tun sollte, weil man nie weiß, wie vor Gericht das Urteil ausgehen würde. Von diesem Mann ist ein bald 35-minütiges Tatvideo existiert. Ja. Von diesem Mann existiert ein Pamphlet, ein Bekennerschreiben, wenn Sie so wollen, inklusive eines kurzen, sehr kurzen Bekennervideos. Da gibt es über die Motivlage, über den Ablauf der Tat, aber exakt gar keinen Zweifel mehr.
Gut, es wird ja trotzdem noch ermittelt. Also ich meine, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Jetzt will ich nur kurz mal den Rechtsextremismusforscher David Begrich hier einspielen. Der hat nämlich bei uns im Programm gefordert, diese Selbstinszenierung von Gewalt dürfe man weder reproduzieren noch multiplizieren. Lassen wir ihn mal kurz lassen wir ihn hören.
Wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man seine Bilder nicht zeigen. Es gilt, ein Bilderverbot durchzusetzen für die Reproduktion und die Multiplikation solcher Selbstinszenierungen von Gewalt, einfach um der Opfer willen.
Thilo Kössler, wie wird das eigentlich in den USA gehandhabt? Wird da eine solche These oder eine solche Forderung auch gehört?
Ja, sie wird gehört, aber sie wird natürlich nicht wahrgenommen. Die Medien verhalten sich stets gleich in derselben Hemmungslosigkeit. Es geschieht ein Attentat, es geschieht ein Amoklauf und sofort sind die Medien zur Stelle. Und sie berichten dann wirklich, sie machen den Kanal auf und sie berichten hemmungslos. Das gilt, was die Namensnennung angeht, das gilt viel schlimmer, was die Verwendung welcher Waffentypen angeht. Das gilt aber auch, was die Einvernahme von Angehörigen angeht, möglicherweise sogar Verletzten. Die Kollegen sprechen mit völlig ungeschützten Menschen, die ganz offensichtlich traumatisiert sind. Und das wird natürlich thematisiert. Es gibt immer wieder die Appelle, nennt keine Namen, zeigt diese Bilder nicht, achtet die Privatsphäre. Aber wir sind im elektronischen Zeitalter und diese Regeln, es gibt da keine selbstverordneten Regeln der Medien.
Naja, ich finde, das jetzt geht ein bisschen was durcheinander. Also, wenn es darum geht, traumatisierte Opfer, die noch am Straßenrand stehen und vor Angst und Schock gar nicht wissen, wer sie sind, so ungefähr, die einzuvernehmen, das halte ich auch für eine klassische, ganz klare Grenzüberschreitung.
Und da ist weil die Grenze zum Voyeurismus überschritten wird.
Ja, insbesondere ins Private eines Opfers überschritten wird. Das fände ich auch außerordentlich schwierig, beziehungsweise dann wahrscheinlich doch eine klare Grenzüberschreitung. Beim Täter Und bei der Frage, wollen wir ein Bilderverbot, wie der Kollege gefordert hat, das ist klar, ein Nachrichtenverbot können wir danach auch noch fordern und dann reden wir einfach gar nicht mehr drüber.
Na gut, man könnte ja drüber reden, ohne dieses Gesicht zu zeigen und ohne den vollen Namen zu nennen.
Naja,
weil so setzt man sich sozusagen vielleicht seiner Propaganda aus, beziehungsweise macht sein Propagandaspiel mit. So.
Aber glauben Sie nicht, dass es journalistische Aufgabe ist, andersrum. Ich glaube, bin sehr überzeugt davon, dass es die journalistische Aufgabe ist, dieses Propagandaspiel zu nehmen, zu durchleuchten und als solches zu entlarven. Wie Sie es jetzt nennen, Propagandaspiel, als den Leuten zu sagen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist Journalismus. Das kann manchmal rüberklappen und, wenn Sie so wollen, zu weit gehen in einer Form von Voyeurismus und von Verletzung einer zu schützenden Privatsphäre. Aber in diesem Fall, was den Täter angeht, habe ich aber absolut überhaupt keine Vorbehalte, minutiös der Frage nachzugehen, was hat er gemacht, warum hat er es gemacht, und dazu gehören auch bestimmte Bilder, die er von sich bei der Tat gemacht hat.
Die ja aber, das ist interessant, im Internet dann doch relativ schnell gelöscht wurden. Diese Streaming-Plattform Twitch hat das ja hochgeladen. Es sind wohl geschätzt 2200 Menschen gewesen, die das Video gesehen haben. Und dann nach 30 Minuten ist es schon gelöscht worden. Herr Kössler, ich habe Sie gesehen, wie Sie eben den Kopf geschüttelt haben, als Herr Blome sprach.
Für mich ist immer wirklich, auch wenn ich selber über diese Amokläufe berichte, immer wieder die Frage, wie weit darf die Personalisierung gehen? Und geht es nicht vielmehr um strukturelle Fragen? Also, was ist der politische Hintergrund des Täters, wie wir es jetzt in Halle erlebt haben? Und welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wir wissen alle, dass bei diesen Tätern immer diese Selbstinszenierung eine große Rolle spielt. Und deshalb müssen wir Medien uns fragen, wo bedienen wir einen Nachahmereffekt? Es ist aus den USA bekannt, dass genau diese große mediale Wirksamkeit auf Nachahmer eine unglaublich große eine große Rolle spielt, bis hin zu den Waffentypen, dass bekannt geworden ist, dass potenzielle Attentäter sich genau diese halbautomatischen Waffen, die diese verheerende Wirkung haben, dann tatsächlich noch gekauft haben.
Ja, es könnte auch sein, dass dieser
Täter
schon
eine moralische Verantwortung.
Moralische Verantwortung schon ein Nachahmer ist, nämlich des Geschehens, was wir in Christchurch erlebt haben in Neuseeland, dass er sich daran schon orientiert hat und dass genau dieser Nachahmereffekt hier schon eigentlich ursächlich ist für das, was wir in Halle erlebt haben. Könnte sein.
Sie wollen aber jetzt nicht im Ernst sagen, dass, wenn wir über Christchurch alle miteinander nicht berichtet hätten, es solch einen Fall nicht gibt.
Es geht ja nicht darum, nicht zu berichten, sondern es geht darum, wie wir berichten. Das ist ja der Punkt.
Naja, aber wenn Sie einen Nachahmereffekt vermeiden wollen, den ich striktissimi bestreite, dass es den gibt, aber selbst für eine Sekunde mal angenommen, es gäbe ihn, wenn Sie ihn vermeiden wollen, können Sie nur gar nicht berichten. Das halte ich für absolut indiskutabel. Ein kleines Detail, wenn wir das Video nicht ausgewertet hätten und aus dem Video auch nicht zitiert hätten, wüsste man zum Beispiel nicht, dass der irre Neonazi es also zunächst an der Tür der Synagoge versucht hat und dann sagte, so, wen kann ich mir jetzt noch greifen? Und dann kam als erstes eben auf die Kanaken in Anführungsstrichen, Zitat, also auf Ausländer arabischer oder türkischer Herkunft. Und das zeigt natürlich noch eine ganze Menge mehr über das Denken dieser Szene, aus der er offenkundig entwachsen
ist. Aber darüber, wenn man darüber spricht, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man eben die Bilder zeigt. Aber ich weiß nicht,
ich glaube,
Sie das sehen, Herr
Kössler. Bilder aus dem Video könnte man kommentiert, eingeordnet, erklärt, entlarvt meinetwegen auch durchaus zeigen.
Also ich glaube auch, dass man über dieses Video berichten muss. Aber man muss es eben auch als Teil dieser Selbstinszenierung sehen. Es war das Bedürfnis des Täters, sich öffentlich zu machen während dieser Tat, nicht? Und deshalb muss man, glaube ich, ziemlich vorsichtig damit umgehen und versuchen, eben dieses Video nicht eins zu eins einfach abzubilden, sondern in einen Kontext zu stellen.
Genau. Thilo Kössler sagt das. Unser Washington-Korrespondent hier zu Gast in Berlin heute und Nikolaus Blome an meiner Seite von der Bild-Zeitung.